Ciao
und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich den Kim Hüttner bei mir zu Gast. Der Kim ist Verkäufer und leidenschaftlicher Barkeeper und Barista. Und wir werden mehr in dieser Folge erfahren, wie sich der Vertrieb oder der Verkauf mit der Digitalisierung transformiert hat und was effektiv der Mehrwert oder auch die Herausforderungen könnten sein im vertrieblichen Aspekt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, der Podcast lebt vom Support, das heisst 5-Sterne-Bewertung und Interaktionen mit euch. Solltet ihr Fragen oder Unklarheiten auch zu der Folge, bitte einfach melden auf der Plattform von deiner Wahl und auch auf meiner Homepage oder LinkedIn. An dieser Stelle, Kim, herzlich willkommen im Make It Podcast.
Ciao Stefano, danke vielmals für die Einladung und ja, der kurze Intro und ja, freue mich drauf.
Ja, erzähl mal ein bisschen, habe ich alles gesagt? Ich habe mich ziemlich kurz versucht zu halten. Hast du noch Ergänzungen zu dir? Einfach, dass die Leute ein bisschen wissen, wer der Kim Hüttner ist.
Was der eigentlich so macht und wer er ist. Ja, also man könnte jetzt natürlich weit ausholen. Ich habe so wie viele von meinen Branchenkollegen den klassischen Ursprung mal in der Werkstatt gehabt. Also das heisst, haben wir geschraubt tatsächlich, auch wenn man es jetzt nicht mehr mir zutrauen könnte. Ich will es auch nicht mehr. Und bin dann in Verkauf, weil ich gemerkt habe, ja, nur Schrauben allein lange nicht, sondern ich brauche auch ja den Kontakt zu den Menschen, zu den Kunden, sehr kommunikativ. Da habe ich, glaube ich, schon in frühen Jahren gemerkt und habe dann den Sprung gemacht und nochmal eine Ausbildung in Verkauf. Und ja, warum es denn aber auch so ein bisschen der Hintergrund mit dem Barista und mit dem Barkeeper hat, ich bin einfach schon als kleiner Bub sehr gern Gastgeber gewesen. Ist immer lustig gewesen, dass ich dann schon mit der Kellnerschürze rumgerannt bin, mit dem Tabla und meinen Onkel gefragt habe, was er denn trinken wollte, obwohl er eigentlich langweilig, wie er gewesen ist, dort immer das Gleiche getrunken hat, aber ich habe es immer müssen notieren und es hat einfach so viel Freude gemacht. Und da versuche ich jetzt auch wieder zum einen natürlich in meinem Job als Verkäufer zu leben, den Kunden auch als Gast zu sehen und nebenher noch mit unserem schönen Pferdeanhänger, wo wir als mobile Bar umgebaut haben, dort auch noch die Rolle gerecht zu werden und Events vertreten zu sein, genau.
Okay, sehr schön, ja. Eben, du sagst, du bist im Verkauf, du hast quasi das erste Mal in der Werkstatt, also das ist die Autowerkstatt. He?
Genau, richtig, ja. Also ja, zu dem Punkt natürlich Verkäufer, hast du recht. Ich bin Verkäufer bei der Marke BMW in der Region Schaffhausen und habe nie etwas anderes gemacht als Autos verkauft, ja. Oder halt Caipirinha und Espresso.
Genau, das ist dann der andere Aspekt.
Genau, richtig. Genau.
Richtig. Ja, erzähl uns mal schnell für alle, damit wir ein bisschen den gleichen Wissensstand haben, so ein bisschen Grundlagen, was man sollte wissen, was für Verkaufsmöglichkeiten gibt es überhaupt, oder?
Also Verkaufsmöglichkeiten, wie kann ich ein Produkt beziehen in unserer Branche vor allem?
Genau.
Meinst
du? Genau.
Also im Autogewerb?
Ja, im Autogewerb, genau.
Okay, also ja, es gibt sicher, oder der größte Teil ist immer noch der klassische Besuch in der Garage. Da ist es sicher so, dass die Anzahl von der Besuche durch den Kunden oder durch den Interessenten am Anfang, was er ja ist, abgenommen hat. Also das heißt, da kommen wir sicher noch drauf zurück. Wer bei uns im Showroom ihr kommt, der weiß schon ziemlich genau, was er will. Da ist sicher das eine Modell. In der Zukunft sieht man immer mehr, dass es Online-Marken gibt. Also verschiedenste Hersteller, schwedische Hersteller, aber auch deutsche Hersteller haben schon Online-Vertrieb für ihre Modelle. Und das sehen wir jetzt auch zum Beispiel bei der Marke Mini, wo sich bis 2026 komplett digital aufstellen wird, dass es in die Richtung geht, zum online das Auto konfigurieren und auch bestellen können. In der Vergangenheit hat da mal mit Reservationen angefangen und ja, natürlich der Konfigurator gibt's schon lange, da kennt auch schon fast jeder, wo sich mal mit einem Neuwagen kauft, in Verbindung gesetzt hat. Ja, ich denke so, das sind die zwei klassischen, oder der klassische Weg in Showroom oder dann der Online-Handel, wo ja, wie Amazon, Zalando, wie alles in die Richtung gehen wird mit der Zeit. Ob da denn alle wollen, da steht auf einem anderen Blatt Papier, ja.
Gut, das hat ja natürlich seine Vor- und Nachteile, oder? So eine Online-Plattform, so wie auch ein physischer Besuch, oder?
Absolut. Ich denke, da ist natürlich immer wichtig auch, dass der Kunde entscheiden kann, wo wird er das Produkt kaufen. Ich meine, ob ich jetzt ein paar Schuhe poste, die kann ich online auf verschiedensten Plattformen beziehen, oder ich kann es aber auch in die Stadt gehen, den regionalen kleinen Laden unterstützen und vor Ort probieren und vielleicht gerade noch ein anderes Bärli mitnehmen. Aber da ist natürlich immer die Frage vom Kunden, was will er? Ja, wie weit ist er auch schon mit der Digitalisierung? Fühlt er sich vielleicht auch unwohl, wenn er mit Menschen reden muss? Also darf man nicht vergessen, die gibt's auch, die wollen möglichst wenig Kontakt mit anderen Leuten haben, maximal mit dem Pöstler. Ja, das sind dann die Sachen, die man da berücksichtigen kann, ja, oder muss auch. Genau.
Aber eben, du sagst, dass Psych natürlich auch eine persönliche Feststellung ist, dass die Psych in den Jahren, kann man da vielleicht zeigen, hat 2019 die ganze C-Krise auch einen Impact drauf gehabt. Also es hat jetzt mal, dass man dort gemerkt hat, ja klar, einerseits hat man müssen gewisse Distanz nehmen, aber was dann nachher wieder nach den Lockdowns wieder aufgegangen ist, hat man dort aufgrund von dem, sage ich jetzt mal, wo der ganze Digitalisierungsschub ein bisschen Antrieb hat, oder?
Hat
das einen Grund?
Definitiv ist da mit ein Antreiber gewesen für die ganze Digitalisierung, also gerade auch was Kundengespräche angeht. Ich meine, wir haben vieles dann wirklich nur noch können über Videocalls machen, was für uns völliges Neuland ist. Also ich habe erstmal müssen meinen Laptop dafür einrichten und schauen, wie geht eine Kamera, eben was alles dazugehört. Das sind Sachen, wo ein Verkäufer in erster Linie mal recht pragmatisch unterwegs war. Also für ihn ist der Kunde face-to-face wichtig gewesen. Ist mein Kaffee gut? Stimmt alles? Ist mein Platz aufgeräumt? Aufs Mal hat er nicht mehr interessiert, weil ja man sich nur noch über den Bildschirm unterhalten hat. Ist vielen schwer gefallen. Ich glaube, viele Verkäufer haben da dran zu knabbern gehabt, gerade vielleicht auch ältere Generationen, wo da einfach auch nicht kennt haben, wo technisch vielleicht auch gar nicht so versiert sind. Aber das große Problem an dieser ganzen Geschichte ist ja gewesen, wir im Verkauf und die wirklichen Vollblutverkäufer, die brauchen die Emotion und die Reaktion vom Kunden. Also wenn ich etwas sage, wie reagiert der? Was macht er für eine Handbewegung? Das sind alles so kleine Sachen und ich wollte jetzt da nicht auf Tricks oder Psychologie oder irgendetwas eingehen, sondern einfach den Kunden ja zu spüren. Wie reagiert er? Ist das, was ich gesagt habe, kommt er richtig an? Oder fühlt er sich jetzt ertappt oder wie auch immer? Und da ist natürlich ganz schwierig gewesen. Darum haben wir versucht, auch relativ gleich, ja, da nicht nur noch über Teams zu machen, sondern unsere Kunden auch vor Ort zu besuchen. Also wir haben ja zugehört, den Verkauf während der Zeit und haben alles nur können online machen. Wenn es der Kunde gewünscht hat unter allen Sicherheitsmaßnahmen, sind wir zum Kunden heim, haben das Auto präsentiert und die Sache angeschaut, Probefahrt gemacht, allenfalls, wenn da gegangen ist. Und ich habe dort sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Also der Kunde wird's da und jetzt gerade in einer Branche wie auch Autobranche, wo man jetzt einfach nicht mal, ja, wie beim Coop im Vorbeilauf an der Kasse noch ein Packung Gummibärli mitnimmt und nicht drüber nachdenkt, sondern bei unserem Modell, ja, oder Markenmodell geht's wirklich um viel Geld und da wird man mal sehen, man wird's spüren, man wird mal das Leder schmücken, anlangen. Ja, da bin ich zu 100% überzeugt, dass da nicht online funktioniert, oder zumindest nicht 100% online, ja. Und von dem her ist die Zeit da, wo wir gehabt haben, sehr schwierig sie für uns im Verkauf. aber auch ein Treiber von dieser ganzen Digitalisierung und wird es ja nicht nur schlecht machen, also es hat ja auch viel, viel Gutes gehabt, wir haben den Horizont sicher extrem können erweitern und auch gerade gewisse Sitzungen und so, wo man jetzt 5 Minuten gehen, müssen wir nicht mehr irgendwo vorbei, sondern kann man online abhalten. Von dem her ist das schon recht gäbig, dass sich da so entwickelt hat, aber die Zeit ja hat es nicht gebraucht. Genau.
Ja, ich denke, du sprichst da etwas sehr Essentielles an, Emotionen und Reaktionen von den Leuten. Weil schlussendlich, du kaufst ja nicht nur, weil du ein Produkt siehst, jetzt in dem Fall ein Auto, sondern du, in der Regel kaufen wir ja auch von Menschen, oder? Also das heisst, ich kaufe klar, will ich das Produkt, ja. Aber wie du, Kim, mir das tust, in dem Sinn, vermitteln oder wie du die ganzen Emotionen ausleben lässt, jetzt in mir rein, ist natürlich aus meiner Sicht ein grosser Bestandteil auch, oder?
Absolut. Also zu 100% unterstreiche ich den Satz, Menschen kaufen von Menschen. Hört man aktuell immer öfters, oder so ist meine Wahrnehmung auf jeden Fall, dass da immer mehr wieder ja zur Sprache kommt. Ich bin auch davon überzeugt, dass viele Leute online posten gehen, weil es einfach kein Kauferlebnis gibt. Also das heißt, weil sie in einen Laden gehen, sei es Schuhe, Kleider, Elektronikartikel oder auch das Auto und einfach kein Verkäufer oder Berater da ist, wo sie ernst nimmt, wo sich Zeit nimmt, auf sie eingeht und dann den Weg noch in Online-Shop sucht. Also ist mir selber schon so gegangen. Und ja, drum Emotionen sind extrem wichtig und da lebt jeder Verkäufer davon. Und das Positive, wo man sieht, auch Kunden gehen völlig drin auf, wenn sie sehen, oh, da ist jemand, der brennt für sein Produkt. Ich meine, es hilft natürlich, dass man ein starkes Produkt im Hintergrund hat. Aber ich bin trotzdem zu über 100% überzeugt, dass es schlussendlich der Mensch dahinter macht. Ich habe gerade letztens ein Erlebnis gehabt. Ich trinke jetzt auch gerne mal ein Wein und hatte mal an einer Umfrage teilgenommen. Die ist 2 Fragen gewesen und 2 Wochen später hat mir ein Verkäufer angerufen und gesagt, ja, sie haben sich da gemeldet und hat gesagt, sie trinken gerne der und der Wein. Ich sage, ja, aber ich kaufe kein Wein am Telefon. Also ich werde den ja probieren. Der ist aber so gut gewesen, und nicht mit irgendwelchen Tricks, sondern hat Emotionen können über Telefon wecken, wie ich mir vorstelle, dass ich mit meiner Frau auf der Terrasse bei uns daheim sitze. Da hat er wirklich super gemacht, dass ich ihm zumindest eine kleine Anzahl zum Probieren abgenommen habe. Aber das sind nachher die Sachen, die leben. Meine Frau hat gesagt, warum ist denn das von wie? Und dann sage ich, das ist ein Verkäufer gewesen. Sensationell. Sowas haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Und da erzählt man weiter. Und da kommt das nächste. Da ist dann eine Empfehlung. Wie man, ja, behandelt worden ist, wie die Person gewesen ist, wie der Mensch auf einen eingegangen ist. Und da sind dann nachher die Sachen, wo sich auch lohnen zum Weiterempfehlen. Und, ja, für den Verkäufer wieder ein Win-Win ist, gell?
Ja. Ich verstehe das vollkommen. Also es geht eigentlich um Geschichte dahinter, oder? Was für eine Geschichte verkauft er dir, oder eben verkauft oder erzählt er dir, oder? Es geht ja eigentlich um Geschichte. Ja, stell dir vor, dass du das und das machst und wie das schmeckt, oder? So ein bisschen, geht das ja auch in Psychologie rein, dann, oder?
Ja, natürlich, es ist auch Psychologie, aber da ist auch jedem bewusst, glaube ich, womit einem Verkäufer zu tun hat. Und gerade wir Autoverkäufer haben ja sicher mit einer von der schlechtesten Rufe in der ganzen ja, Verkäufer-Materie. Wir geben uns da, glaube ich, die Hand mit dem Versicherungsberater. Aber ich weiß, dass es so viele super Verkäufer gibt, wo nicht nur der Abschluss wichtig ist, sondern wo der Mensch im Hintergrund wichtig ist, wo ich weiß, dass Kunden mit dem Verkäufer mitgehen, auch wenn er die Marke wechselt, weil sie zu 100% der Person vertrauen, ja, aus Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und ja, es sollte viel mehr von denen geben. Und ich hoffe, mit dem Podcast ja, ist da auch ein Beitrag dazu.
Ja, das streben wir natürlich auch. Ja. Ich sage es jetzt auch so, man sollte ja nicht alle ins gleiche Boot werfen, oder? Das auf jeden Fall. Aber was ich halt einfach auch persönlich feststellen kann oder aus persönlicher Erfahrung, dass Verkäufer natürlich irgendwo durch incentiviert werden, also mit Provision halt so Goodies bekommen, halt einen relativ, für den Schlusszeichen, tiefen Grundlohn haben und dann so dann halt einfach mit Provisionen technisch aufpippen, oder? Und das führt natürlich irgendwo durch auch dazu, dass man gewisse Verkäufe, also dass man irgendwo auch gezwungen ist, gewisse Verkäufe zu machen, oder? Ohne dass man eigentlich wirklich dass der Kunde quasi nicht das bekommt, was er eigentlich will, oder?
Mhm. Ja, also da gibt's mit Sicherheit. Ob da jetzt bei mir mal passiert ist, müssen andere entscheiden. Vielleicht müssen wir die Kunden fragen, wo bei mir kein zweites Auto mehr gekauft haben, ob da ein Grund ist. Aber, also bei mir ist der Geld nie in erster Linie ein Antrieb gewesen. Tatsächlich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es heißt immer Abfallprodukt, was hin und rauskommt mit dem Geld, wo man verdient. Ich glaube, Abfallprodukt ist auch der falsche Begriff, weil es geht leider nicht ohne da Hartmetall oder die bedruckte Ski auf der Welt. Und die meisten streben irgendwo einen gewissen Wohlstand an, was da auch für jeder heißen mag. Und natürlich, ja, lockt natürlich auch heutzutage mit Social Media. Ich meine, das immer wieder mit der Digitalisierung. Die tolle Instagram-Videos, Bilder von schicken Autos, schicken Uhren, schöne Begleiter oder Begleiterinnen an der Seite dazu, zum schnelle Geld zu machen. Es ist einfach nicht nachhaltig. Also das heißt, wenn ich einen schnellen Abschluss suche und weiß, das ist überhaupt nicht richtig für den Kunden, dann ist das erste Mal da gewesen. Und was ich nicht beeinflussen kann und wahrscheinlich noch ein größerer Schaden ist eben dann nicht die Empfehlung, sondern da, was er über mich bei seinen Verwandten, Bekannten, Kollegen erzählt. Und da ist vielen nicht bewusst, weil sie natürlich auch nie hören, was darüber erzählt wird. Und drum glaube ich nicht, dass, also nochmal, wir machen einen Job, wo wahrscheinlich überbezahlt ist, weil wir retten kein Leben, wir können sonst ja kein Kunststück oder Meisterwerk, aber was wir machen können, und das können die richtig gute Verkäufer, ist Leute begeistern und ihnen ein gutes Gefühl geben. Und ich glaube, auch da darf entsprechend entlohnt werden und ist eine Leistung oder auch ein Talent. Sonst können wir anfangen zu diskutieren, was Profisportler verdienen, egal in welcher Sportart. Und da, die machen auch nicht anderes wie begeistern, die Leute vor dem Fernseher oder auf einer Tribüne. Und ich mache es im Showroom vor kleinerem Publikum. Aber im Grunde genommen geht es aufs Gleiche raus, ja.
Wie hast denn du, oder wie nimmst du das wahr? Eben, du hast vorhin angesprochen, Social Media, vor allem junge Leute, die natürlich die sozialen Medien konsumieren, oder? Mhm. Wie nimmst jetzt du das wahr, dass man dort wirklich auch vielleicht finanziell gar nicht so aufgestellt ist, aber man quasi wie sich ja, influenced fühlt, oder? Also, beeinflusst fühlt von den Leuten, von den sozialen Medien, die man konsumiert. Dass man dann gleich dann irgendwann in den Showroom kommt und sagt, hey, du bist jetzt beim BMW, ich will ein M3. Ich nehme jetzt einfach mal ein ganz klassisches Auto, das wahrscheinlich viele Leute kennen. Und ich bin ja auch in der Berufsschule tätig und ich weiss, dass viele Schüler auch den Podcast hören und so ein Auto grundsätzlich als erstrebenswertes Auto erachtet. Wie stellst du das fest? Ist das wirklich so oder ist das nur, weil ich in der Schule bin und umgeben bin von jungen Männern? Ist das einfach so ein bisschen meine Bubble?
Ich bin zu der BMW gekommen. Bin wirklich in der Annahme gewesen, dass ich jeden Tag ein, zwei Leute habe, wo sagen, darf ich bitte M3, M4 fahren, anschauen, kaufen, etc. Hat sich dann extrem relativiert und da kommt so gut wie gar nicht vor. Also die Leute, ich sage jetzt mal 80%, auch natürlich junge Herren, wo bei mir einlaufen und an den Tisch sitzen, die haben auch die Absicht und wahrscheinlich auch die finanziellen Möglichkeiten zum einen kaufen. Und ich glaube, der Rest kommt nicht zu mir. Einfach auch, weil es ja sicher Händler gibt oder über Occasion es dann günstiger ist. Was jetzt in puncto Digitalisierung, also ich meine, verwünsche mich doch auch. Und ich glaube, die meisten können da oder verwünschen sich. Und wenn sie ehrlich sind, sagen sie, ja, wenn ich jetzt so Bilder konsumiere, dann sehe ich Sachen, wo ich mich drin sehe. Ich bin zum Beispiel auch auf gewissen Social-Media-Kanälen unterwegs. Und mein Wunsch oder mein Traum ist es irgendwo, jetzt mal ein Bauernhof oder wie so ein Western Range irgendwo in den Schweizer Bergen zu haben, ringsum nichts und möglichst einfach. Aber wir wissen alle, dass auch sowas mittlerweile ein Vermögen kostet. Aber da sind noch innere Antriebe, wo ich denke, ja, da wollte ich, also jetzt muss ich einfach nochmal mehr gehen. Jetzt lüte ich dem Kunden nochmal an und frage ihn nochmal, warum hat's nicht geklappt? Was hätte ich können besser machen? Und für die Sache, also als innerer Antrieb ist sicher super. Ja, weil Bilder Emotionen wecken und wir leben von diesen Sachen. Aber es kann natürlich auch recht schnell ins Gegenteil kippen. Wo man dann sich verschuldet, damit man ein M3 fahren kann, aber gar nicht weiß, was ist denn hinten dran noch? Das Kaufen oder das Leasen, die monatliche Rate zahlen, ist noch das eine, aber wie viel Mosch zu einer Kiste sucht, wenn ich Spaß haben will und was ein Service allenfalls kostet oder eine Versicherung, da denken gar nicht viele so weit. Oder wenn mal was anderes kaputt ist, wie kann ich mir da leisten? Also natürlich, wir leben von den Leuten, die sich so Autos leisten wollen, leisten können und sowas cool finden, muss man ganz ehrlich sagen. Ich tue auch keinen nicht bedienen, wenn er sagt, er will so ein Auto. Ich versuche aber schon, in einem gewissen Maß Einfluss zu nehmen, wenn ich jetzt sehe, finanziell ist da jetzt vielleicht doch schon eher an der Grenze, auch wenn das Finanzinstitut sagen würde, ja, da geht noch durch und appelliere dann nochmal vielleicht an Vernunft, aber schlussendlich bin ich kein Erziehungsberechtigter von dieser Person und die Führerschein haben, sind alle alt genug. Da ist sicher immer ein sehr schmaler Grad, wie man dort auch bedient. Ich glaube, es muss einfach auch für einen selber stimmen. Also ich will es nicht nur so Leute am Tisch haben, weil ich ja habe jetzt auch Kind und denke, irgendwann hocken die vielleicht mal irgendwo an den Tisch und ich will auch nicht, dass dann nachher nur der Abschluss gemacht ist, dass er gemacht ist, sondern eben wieder Punkt und Nachhaltigkeit, dass der dann halt wiederkommt und nicht wiederkommt zum sagen, ich kann mir das Auto nicht mehr leisten, sondern er kommt wieder und sagt, so, jetzt gehe ich in die nächste Stufe, weil es mir finanziell besser geht und ich mich entwickelt habe, ja.
Ich denke, das sind wichtige Punkte, die du angesprochen hast, oder? Das muss sich natürlich jeder selber bewusst sein und klar sein, was das für Auswirkungen kann haben, wenn ich jetzt ein Leasing habe, oder? Vor allem nach der Lehre, oder? Verdiene ich im Verhältnis vielleicht 3-4 Mal mehr als sonst, ja, habe mehr Geld auf dem Konto zumindest, aber die Erfahrung zeigt, dass man ja eigentlich auch mehr ausgibt danach, oder?
Es gibt gewisse... Definitiv, also ein Auto kostet Geld, das ist es so. Und wenn es nicht in den ersten 3 Jahren ist, dann kostet es nachher Geld, wenn dann wirklich Reparaturen anstehen. Und dann muss man sich bewusst sein. Und da ist, glaube ich, auch egal, ob da jetzt eine Marke ist, wo BMW, Mercedes, Audi heißt oder ob da ein Dacia, ein Renault oder sonst etwas ist. Und da nicht einmal werbend gemeint. Aber es ist, man zahlt schlussendlich nachher eine Reparatur, nur dass das Auto wieder tut, wie es sollte. Ja, also ich habe nichts mehr. Darum könnte ich keinen Serviceberater machen. Weil will ich meinen Kunden motivieren, Emotionen, ja, schauen Sie jetzt, Ihres Auto fährt wieder wie früher, müssen aber 2000 Stutz in die Hand nehmen, dass Bremsen wieder gemacht sind. Da ist ein absoluter Ausnahmejob. Also wirklich, ich könnte da nicht. Und das sind aber alles Sachen, die nachher kommen. Und dem muss man sich bewusst sein. Und ob das Auto jetzt wirklich so erstrebenswert ist und ein Statussymbol ist, ja, ist es für mich auch gewesen am Anfang. Mein erstes Auto war ein Mini gewesen, tatsächlich. kann man jetzt auch schmunzeln. Ich habe aber natürlich auch ein Traumauto und da will ich mir irgendwann mal erfüllen. Aber eben, es kommt dann immer noch drauf an, es spielen da so viele Faktoren eine Rolle. Wie bin ich sozial gefestigt, wie bin ich als Persönlichkeit gefestigt, was macht mein privates Umfeld, haben alle so ein Auto, habe ich all den Geltungsdrang. Ja, und eben nochmal, Digitalisierung tut da in vielen Punkten sicher nicht nur positiv dazu beitragen. Ja, denke, da würden sich vielleicht auch noch gute Berufsfelder daraus entwickeln, was da angeht.
Würdest du ein Auto als Investition bezeichnen?
Ja, aber nicht da, was wir uns alle leisten können. Das ist eine sehr gute Frage. So, also in unserem, mit dem Modell, wo ich vertreibe, ist da keine Investition. Es ist, wenn dann eine Investition in sein Glücksgefühl und dass ich ein gutes, dass ich mich gut fühle, einen schönen Moment habe. Und ich glaube, der Punkt darf man auch nicht vernachlässigen. Also ich habe jedes Mal Freude, wenn ich am Morgen früh aus dem Hausgang als Auto anlaufe und in einen schönen Wagen einsitzen kann. Es funktioniert alles. Entweder surrt er leislich vor sich her, weil es ein Stromer ist, oder es kommt hinten ein cooler V8-Sound raus. Jedem das seine. Ich glaube, das ist schon auch eine Investition. Aber sonst, wenn man jetzt sagt, eine finanzielle Investition, ja, da reden wir dann von anderen Kaliber. Und ich mag es jedem gönnen.
Okay. Ich würde nochmal gerne kurz zurück, wir haben das jetzt ein bisschen verloren in dem Aspekt, was aber nicht schlecht ist in dem Sinn, weil so eine Diskussion habe ich gehabt, oder so ein Gespräch habe ich gehabt in der Klasse. Vielleicht für alle Schüler von mir, die sich da angesprochen fühlen, sicher auch spannend jetzt zu hören. Ich würde gerne auf die Auswirkung von der Digitalisierung im Verkauf. Du hast ja gesagt, ja, aufgrund von der ganzen Digitalisierung, also sprich Corona, wo dann natürlich gewisse Verkaufsaktivitäten auf online, sage ich jetzt mal, geschiftet hat. Wie haben denn deine Kollegen, vor allem ja, die ein bisschen älter sind, wie sind denn die damit umgegangen? Sind die überhaupt noch im Job? Oder was hat es so für Auswirkungen gehabt? Oder was du vielleicht auch kennst?
Mhm. Also, ich glaube jetzt nicht nur, dass die Pandemiezeit da ein Einfluss dreit hat, also hat sich alles beschleunigt. Digitalisierung hat extrem zugenommen, auch bei uns in der Branche. Also als kleines Beispiel, ohne Handy kann ich eigentlich ein neues Modell fast gar nicht mehr vollumfänglich benutzen. Dann haben wir sicher auch Kunden, die ja im Pensionierungsalter sind oder vielleicht auch noch ein bisschen älter. Da ist das Handy eigentlich ein, ja, das nötige Übel zum mobil telefonieren. Aber dann sich eine App abladen und noch zum's Auto verbinden etc. Das sind dann schon wieder viel zu viele Sachen, die dort gekommen sind. Jetzt aber mal zum Verkäuferaspekt zurückzukommen, ist es halt schon wirklich nicht mehr da, was es ist. Und ich kenne jetzt doch das ein oder andere Beispiel und da ist jetzt, muss nicht einmal unbedingt ein Verkäufer in einem vorgeschrittenen Alter sein, wo sagt, nein, das ist mir zu digital alles, da ist nicht mehr so, wie ich da kennt ha und was der Grund ist, warum ich mich für die Branche und für den Job entschieden habe und drum ja der Weg irgendwo anders dran gesucht haben. Und es ist wirklich so, wenn man es auch nicht vorantreibt und eben, wie ich anfangs gesagt habe, ich bin genau der gleiche. Ich habe gesagt, ich kann nicht die Online-Geschichte machen. Und logisch ist da am Anfang cool und sagen alle, wow, jetzt haben sie mir das Auto da über Video-Zusammenschnitt zugestellt etc. Aber es ist einfach nochmal nicht das Gleiche, wie wenn der Kunde in dem Auto hier sitzt, das Lenkrad in der Hand hat und machen kann brumm, brumm. Also ganz banal gesagt. Und darum habe ich auch den Weg gesucht zu den Kunden. In dem Punkt bezeichne ich mich selber schon auch als alt, oldschool, die Sache zum Leben. Ja. Und du merkst, jetzt habe ich es da auch schon wieder eigentlich so, ja, von der Digitalisierung, von der Auswirkungen her. Es wird noch der ein oder andere geben, wo jetzt sagt, ich will da nicht mehr so mitmachen, weil eins leidet natürlich auch noch extrem drunter und das ist stellenweise der Kunde. Also es wird so viel Prozess außenrum geschaffen, in Form von der Digitalisierung, wo man das Gefühl hat, oh ja, da ist super und da funktioniert. Ich nenne jetzt ein Beispiel bei uns mit der E-Signaturen von Leasingverträgen. Wo man sagt, ja, der Kunde kann, egal wo er ist, in Südafrika sitzen und einen Leasingvertrag unterschreiben. Aber ein Kunde muss eine Handy-App abladen, wo er vielleicht gar keinen Bock drauf hat. Ich muss ihm da erklären. Also der Aufwand ist ja noch viel, viel mehr stellenweise. Und wenn es dann so weit ist, dass ich einem Kunden ja eigentlich einen Mehraufwand für eine Digital- oder in Form oder aufgrund, jetzt habe ich es aufgrund von der Digitalisierung zumuten, ist dann die Frage, ja, ob es früher nicht vielleicht doch in manchen Sachen besser gewesen ist, gell?
Also, wirst du das unter anderem auch als Nachteil von der ganzen Digitalisierung für, jetzt in Anbetracht auf den Verkaufsprozess auch ein bisschen erachten, oder?
Ja, also, die Digitalisierung, gerade bei uns in der Branche, hat ja schon viel früher angefangen, wenn man jetzt mal sagt, das Internet. Also Preise vergleichen. Früher sind die Autos in Tagesanzeiger und wie sie Zeitungen alle heißen, inseriert worden. Und da hast du einen Preis drin stehen und entweder hast du gesagt, ja, da gehe ich jetzt an, nimm mein Köfferli mit Geld und lege vielleicht ein paar Franken weniger auf den Tisch und ich hab's oder ich kann es nicht. Heute gehst du auf die ganzen Plattformen und schaust, wo kriege ich das Auto genau in dieser Ausstattung, in meiner Wunschfarbe zum besten Preis und du kannst alles vergleichen. Und von dem her ist schon lange der Punkt schwierig geworden bei uns. Also das heisst, das Vergleichbare. Weil ganz klar, nochmal, der BMW ist Schaffhausen der gleiche wie in Zürich oder in Genf. Momentan ist entweder der Preis, was leider oft noch den Unterschied macht beim Kunden. Aber in Zukunft zu 100% überzeugt ist eben die Person dahinter, wo der Unterschied machen wird. Und da nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Branchen auch.
Wie siehst denn du allgemein, wie kann Digitalisierung den Verkaufsprozess dann unterstützen? Also, gibt's eine Möglichkeit, zum sagen, ja, der Kunde kommt vorbei und ich kann irgendwie dann über digitale Wege dann nachher den Prozess weiterführen? Oder weißt, gibt's Möglichkeiten, wenn ich heute in dem Verkaufsprozess die ganze Digitalisierung als Unterstützung kann brauchen?
Definitiv. Ich glaube sogar nicht nur Unterstützung, sondern auch einen Mehrwert, wo man bieten kann. Also haben wir sicher schon über gewisse Handy-Applikationen, die im direkten Bezug vom Auto sind. Aber jetzt, wenn wir auch mal den ganzen Bestellprozess anschauen, also klar, online konfigurieren können wir können uns schon visualisieren lassen. Ich weiß, wie der Auto innen aussieht, aussen, mit den ganzen Virtual Reality Brillen kann man sich da sogar schon 3D Sachen anschauen, also alles coole Geschichten, aber es geht dann vielleicht auch weiter, dass man wirklich einen digitalen Prozess hat. So, wenn wird denn jetzt der Motor mit meinem Auto oder mit dem Chassis verbunden, also in dem Fachjargon, wenn ist die Hochzeit von Karosserie und Motor, wie weit ist der Prozess, wo ist mein Auto jetzt, wenn ist beim Händler, oder natürlich auch die ganze Finanzierungsgeschichte zum einfacher abwickeln, so dass es wirklich eine Applikation gibt, wo für den Kunden eigentlich alles integriert ist, und vor allem auch einen Mehrwert bietet und nicht, es muss, weil ich habe den Eindruck, es ist ja immer mehr es muss zum Digital gehen, weil man es sonst gar nicht mehr anders kann. Ich glaube, die SBB tut jetzt da die Mehrfachtickets abschaffen auf irgendwann 2025, wo natürlich überwiegend die ältere Generationen noch gefahren haben und wo jetzt sagen, ja, und jetzt brauche ich die SBB-App, wo ich überhaupt nicht draus komme. Ich habe ja nicht einmal so ein Telefon. Also ich glaube, es ist nicht alles gut. Wenn es vereinfacht und unterstützt, super. Wenn es zusätzlicher Aufwand braucht, bin ich der Meinung, ist aktuell einfach noch ein Hindernis, ja.
Ja, gewisse Sachen wird es natürlich auch ein bisschen als Ressourcenoptimierung, oder, verwendet, die ganze Digitalisierung, oder?
Natürlich, ja, auch logisch, wenn man gerade in puncto Papier und allem dem geht, ist sicher auch nachhaltiger. Wobei auch da ich oldschool bin, ich habe gerne noch einen Stift und ein schönes Blatt Papier vor mir und kann da Notizen machen und mache da nicht in Notes oder wie die ganze Geschichte heisst. Aber absolut ist ein wichtiger Punkt, also ich denke, wo man sinnvoll einsparen kann, soll man da auch machen. Ja, da dürfen sich dann andere Leute Gedanken machen, da ist jetzt nicht so mies.
Ja, nein, Ressourcen einerseits Papier oder so, aber auch finanzielle Ressourcen, die natürlich da mit dir spielen, oder? Ich meine, SBB, zum das Beispiel nennen, Schalter in gewissen kleinen Dörfern ablösen und Automaten anstellen. Das hat natürlich auch gewisse finanzielle Folgen.
Absolut. Es ist dann halt immer die Frage, für wen mache ich die ganze Geschichte? Also mache ich es für den Kunden oder mache ich es für mich selber? Ja, also für mein Unternehmen. Wer steht, was mache ich für wen? Ja, was ist der Fokus drauf? Und logisch, SBB, mehr oder weniger Staatsbetrieb, da geht's um Geld, das ist mir bewusst. Und dass man in dem Punkt irgendwann nicht mehr drum herumkommt, auch. Ich meine jetzt einfach nur, das sind dann so krasse Abschnitte, wo es einfach nicht mehr, es ist dann, blöd gesagt, friss oder stirb. Du hast gar keine andere Möglichkeit mehr. Aber ja, das sind dann die Sachen, die muss man akzeptieren und mitgehen. Und dass es dann Ressourcen wie finanzielle und zeitliche Ressourcen sind, bin ich völlig einverstanden, ja. Aber aus der Sicht vom Kunden ist da in erster Linie nicht nachvollziehbar.
Wie würdest denn du, oder was wären für dich jetzt die Schlüsselkomponenten, zum sagen, ja, der Kunde fühlt sich abgeholt, oder weißt du, das könnte auch deine persönliche sein. Was sind deine Schlüsselfaktoren, um zu sagen, ja, der Kunde fühlt sich bei mir wohl?
Bei mir ist Sympathie, Empathie, Zulassen, also ganz wichtig. Ich weiß nicht, wir sind jetzt schon ein paar Minuten auf dem Band, ich habe sicher 3/4 geschnurrt. Da ist aber andersrum, wenn jemand bei mir am Tisch sitzt. Also da ist es Zulassen einfach der wichtigste Punkt. Zulassen, merken, Sachen notieren, das sind die Schlüssel. Ich glaube, es geht einem Kunden nur auf den Sack, auf Deutsch gesagt, wenn er nur einen Verkäufer oder Verkäuferin anlassen muss, wo das Blaue vom Himmel verspricht und sich in den Vordergrund stellt. Aber der Kunde muss im Mittelpunkt stehen. Und ich habe auch lange gebraucht, bis ich da geschnallt habe. Oder wirklich gemerkt habe, was da für einen Mehrwert bietet für alle Beteiligten. Und das sind die Sachen und natürlich verbindlich zum Sie, also auch Sie Wort halten und auch für den Kunden dort sein. Gerade jetzt in unserem Fall, wenn er das Auto geholt hat, mit dem neuen Auto unterwegs ist und dann vielleicht ja mal ein Problem hat, was natürlich nie der Fall ist, aber wenn er es dann doch mal hat, dass er dann auch eine Ansprechperson hat und nicht ja, im Leeren steht, ja.
Ja, sehr schön. Ich würde das ehrlich gesagt auch gerade als Abschluss verwenden und nehmen. Es sind auch schon 40 Minuten rum. Ich habe mir mal Deadline gesetzt, 30 Minuten folgen, aber ich merke, dass ich auch da gewisse Optimierungspotenzial habe. Willst du abschliessend noch etwas sagen, etwas den Zuhörer, Zuhörerinnen mit auf den Weg geben, wo dir vielleicht persönlich auch Herz liegt?
Ja, also das sind sicher zwei Sachen. Das eine würde ich gerne mal aufgreifen, da mit dem Auto als Statussymbol. Es kann ein Statussymbol sein, aber sind wir ganz ehrlich, ich glaube, unser Umfeld zahlt uns nicht unser Auto und ja, klopft uns auf die Schulter und sagt, ja, geile Kiste, aber das ist nicht essentiell. Es darf etwas Cooles sein und vor allem, wenn man sich's erarbeitet hat, hat man noch viel mehr davon, wenn man ein Ziel vor Augen langfristig hat und dann mit dem M3, M4, XM oder wie Ferrari, egal, auf der Anne schafft. Und das Zweite ist, alle Verkäufer, die da vielleicht hören, fangen an, euren Kunden ein Erlebnis zu kreieren. Und ich meine jetzt nicht, dass er der Clown spielt und Zaubertricks lernt, sondern back to the roots, sondern Kunde so bedient, wie ihr gern selber bedient würde, möchtet. Und ich glaube, mit dieser einfachen Formel ist man, oder wäre man auf einem sehr guten Weg, zum noch viel mehr rausholen aus seinem eigenen Potenzial. Ja.
Merci mal, Kim. An dieser Stelle nochmal, dass du teilgenommen hast, den Podcast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg noch im weiteren Verkaufsprozess oder im weiteren Opportunities, die du da hast. Und wir schon. Ich möchte an dieser Stelle auch mich herzlich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen für das Wiedereinschalten bedanken. Und ich bin froh, wenn man den Podcast bewerten will. Alle Informationen zu dir, Kim, und über dich werde ich in den Shownotes packen. Und solltest Themen oder Fragen haben, die dich brennend interessieren, zum Kim oder zu dem Podcast, dann über meine Homepage www.reka.consulting oder auf LinkedIn über Privatnachricht einreichen. Und an dieser Stelle wünsche ich dir einen ganz schönen Tag in dem, was du machst, und bis bald. Tschüss.